7 Neuerscheinungen kündigt der Verlag Lex List in seinem Frühjahrsprogramm an. Darunter einen Erzählband von Jakob Michael Perschi, politische Kommentare von Peter Wagner und Gedichte von Gerhard Altmann. Im April erscheint der Roman eines Neoburgenländers. Ilja Dürhammer hat sich vor 3 Jahren in Rechnitz angesiedelt. Der Germanist und Kulturwissenschaftler war Dramaturg und Universitätsdozent für Deutsch an den Universitäten von Sofia und Budapest und hat interdisziplinäre wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Jetzt unterrichtet er am Gymnasium Oberschützen. Sein erster jetzt erscheinender Roman heißt »Und Orpheus schweigt« und spielt in Bulgarien. Es ist eine Sammlung von Kurznovellen, die sich in der Zusammenschau zu einem Roman verdichten. Hauptfigur ist die geheimnisvolle Nadeshda, die auf den Spuren des Orpheus-Kults durch Bulgarien reist. Ihre Erlebnisse schildert Ilja Dürhammer aus dem jeweiligen Blickwinkel der Menschen, denen sie auf ihrer Reise begegnet. Im folgenden kurzen Textausschnitt ist das ein muslimischer und türkischstämmiger Obst- und Gemüsehändler auf dem Sofioter Frauenmarkt.
Während ich mitten beim Herrichten des Vordertisches war, sah ich sie auf einmal wieder. Diese umwerfende Frau von vorhin in der Moschee. Sie flanierte malerisch durch den Markt, blieb da und dort stehen, um etwas genauer zu betrachten, besorgte die eine oder andere Kleinigkeit und zog dabei nicht nur meine Blicke auf sich, denn sie wirkte irgendwie wie eine Exotin, die aber auf eine Weise herumging, als ob sie hier zu Hause gewesen wäre. Da ich nebenbei meinen Tisch weiter mit Früchten aufschichtete, während ich diese Erscheinung anstarrte, geschah, unmittelbar als sie zu meinem Stand kam, das Malheur. Der ganze Stapel mit den Zwetschgen fiel durch eine unachtsame Bewegung in sich zusammen und viele Früchte purzelten dabei natürlich zu Boden. Als ich mich bückte, um die Früchte wieder aufzuheben und sie nun in 2 verschiedene Kisten zu füllen, die guten von den nunmehr Beschädigten dabei trennend, hatte auch sie sich zu mir gesellt und half mir mit einem unglaublich sympathischen Lächeln bei der Arbeit. Das hatte ich in dieser egoistischen Stadt noch nie erlebt. Es machte mich für einige Minuten sprachlos. Aber dann sah ich, dass diese wunderbare Frau ihr Kleid mit den Zwetschgen geschmutzt hatte, was mir nun unglaublich peinlich war. Als ich sie darauf hinwies, sah sie einen Moment auf die Stelle, schob ihre reizende Unterlippe lustig nach oben, zog Falten über die schöne, stolze Stirn, hob die Achseln und zeigte mit ihren Handflächen in die Höhe. Da mussten wir beide lachen. Ich bot ihr aber an, sich in unserer nahen Wohnung zu säubern, was sie gerne annahm. Wir räumten die restlichen Früchte auf und den noch kaum befüllten Tisch wieder leer, gaben die Kisten in den Laden und ließen das Rollo herunter. Dann gingen wir in die Wohnung, in der am Vormittag niemand war, da meine Brüder als Fernlastfahrer irgendwo zwischen Südostbulgarien und der Türkei unterwegs waren, unsere Mutter in Dragalevtsi Wohnungen von reichen Sofiotern putzte und meine kleine Schwester Günay in der Schule war. Unser lieber Vater war gestorben, als ich 15 war. Damals hatte ich mich dann sehr für die islamische Tradition zu interessieren begonnen und mit meinem Cousin und meinem Freund Okyar den Entschluss gefasst, unser Leben unter Allahs Schutz zu stellen. Oben in der Wohnung zeigte ich Nadeshda, so hieß diese wunderbare Frau, das Badezimmer, wo sie sich zurechtmachen konnte, während ich einen kräftigen Tee aufsetzte und ihn dann mit 2 in Silber gefassten Gläsern und einem Silberschüsselchen mit Kandiszucker in das Wohnzimmer trug. Doch als sie danach kam, war sie splitternackt, legte sich auf meinen weinroten Kehl und sah mich herausfordernd an. Ich hatte natürlich schon gehofft, als ich sie zu uns hinaufführte, dass wir einander irgendwie näher kämen, aber damit hatte ich nun doch nicht gerechnet. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Sie lag mitten in dem fensterartig geknüpften Zentrum eines Gebetsteppichs, der von lauter weiß umrandeten Rosenmustern umrankt war, als ob sie nicht gewusst hätte, dass das nun schon gar kein Ort für das gewesen war, was sie mit mir vorhatte und was ich nun auch freilich unter allen Umständen und ganz und gar wollte.
Und Orpheus schweigt heißt der stellenweise durchaus auch pikante Roman-Erstling von Ilja Dürhammer, der im April bei Lex List erscheint. Vor 3 Jahren hat der Autor die Kulturmetropolen Budapest, Sofia und Wien mit der Abgeschiedenheit des Südburgenlandes getauscht. Jetzt schreibt er am Geschriebenstein in einem umgebauten Kellerstöckel mit Blick über die Weinberge. Eva Hillinger hat ihn dort besucht und ihn eingangs gefragt, ob er sich als Aussteiger aus dem Kulturbetrieb sieht.
Naja, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich beschäftige mich ja nach wie vor damit, mit Kultur, auch wenn ich jetzt aufs Land gezogen bin, auf die Weinberg-Idylle sozusagen, aus Wien weg und auch weg von anderen, von universitären Leben und so weiter. Aber ob ich wirklich ein Aussteiger nur allein bin, weiß ich nicht, da ich mich ja damit beschäftige, nicht? Es hört ja nicht auf in einem, die Kultur, die ja mal drinnen ist. Und sie wird ja auch trotz alledem angereichert. Wir leben ja in einer medialen Welt. Man kommt ja ohne dies immer zu sehr, sehr vielen Dingen, Gott sei Dank, auch wenn man in einem kleinen Dörfchen lebt.
Ihr Brotberuf ist jetzt Gymnasiallehrer in Oberschützen. Macht Ihnen das Unterrichten Spaß?
Ja, das ist ganz erstaunlich und wunderbar. Eigentlich, dass man vom universitären Lehren zwar was mitnimmt, keine Frage, natürlich anders unterrichten muss, das ist gar keine Frage, aber man bekommt unglaublich viel zurück. Also man darf nicht glauben, dass Jugendliche, auch wenn sie oft natürlich nicht diese Interessen haben für die Dinge, die man ihnen beibringen will, zumindest nicht a priori nicht haben, so möchte ich es eigentlich sagen, weil sie damit ja auch nicht konfrontiert werden, aber dass sie dann oft unglaublich große Augen machen, nicht alle, aber mehr als man glaubt, die sich dann auf einmal doch für literarische Werke zum Beispiel interessieren oder für Verbindungen von Literatur zu Film oder zu Musik und zu anderen benachbarten Künsten, dass das oft ganz erstaunlich ist. Also ich habe erst vor kurzem etwas Entsetzliches gemacht. Ich habe mir erlaubt, einen Grillparzer mit Ihnen zu lesen und noch dazu des Meeres unter Liebe Wellen für 16-Jährige. Ja, schön, an sich schon, ja. Aber ich habe gemerkt, um Gottes Willen, also das ist kein Text für diese armen Schüler, also es wurde da herumgestottert und gestammelt. Ich habe gedacht, Sie kriegen es gar nicht mit, ich wollte es fast schon beenden, aber irgendwie packt einem dann der Ehrgeiz, das geht bis zu Ende. Und dann haben wir dann, nachdem es fertig war, wir haben das analysiert, haben uns Romeo und Julia angeschaut, diese uralte Zeffirelle Inszenierung, die ja irgendwie, die kam ganz gut an bei den 16-Jährigen der Sportlerklasse noch dazu, von der man nicht vermutet, dass sie sich überhaupt für Literatur und Kultur interessiert. Und das war erstaunlich. Die haben 10 Parallelen festgestellt zwischen Grillparzer und Shakespeare. Und ich habe gemerkt, es mag sein, dass sie vielleicht nicht aufgeblüht waren beim Grillparzer im ersten Moment, aber da ist unglaublich viel in ihnen entstanden und ich war beglückt. Das gibt's wirklich, dass man beglückt sein kann, weil man es ja auch nicht erwartet. Und das sind schöne Momente, ja.
Sie haben in Bulgarien an der Uni gewirkt, Sie waren in Budapest an der Uni, Sie haben bei der Oper Klosterneuburg als Dramaturg gearbeitet. Kommt Ihnen das Leben hier zwischen Rechnitz und Oberschützen nicht manchmal unglaublich provinziell vor?
Ach, ich weiß es nicht, man darf nicht immer glauben, oder ich für mich habe es nicht immer wahrgenommen, dass nicht auch in Großstädten das Leben ganz schön provinziell sein kann, zumindest auch. Und aber man ist ja auch Literat, nicht? Und man lebt ja weiter in diesen Welten, die man kennengelernt hat. Man lebt sie weiter und ich glaube, das ist überhaupt das Schönste, was Kunst an sich, aber im Besonderen auch bei mir halt die Literatur machen kann mit uns, dass wir mindestens noch ein zweites Leben leben. Ich glaube, es ist was zu wenig gesagt. Es sind doch mehrere Leben immer wieder, die man parallel lebt und die andere vielleicht manchmal dann nachvollziehen können, wenn sie selber das lesen. Hoffentlich natürlich, deswegen tut man es ja auch. Man tut es ja nicht nur als Selbstzweck, klarerweise.
Sie haben eine sehr vielfältige Fächerkombination studiert, haben dann über Schubert und Hoffmannsthal veröffentlicht. Diese Synergien zwischen den verschiedenen Genres der Kunst und Kultur, ist Ihnen das ein besonderes Anliegen?
Ja, das Wichtigste überhaupt. Ich finde es eigentlich absurd, Kunst auseinander zu dividieren. Jemand, der sich nur mit Literatur beschäftigt und nicht auch mit anderen Künsten, ich glaube, der ist ja sowieso auf dem falschen Weg. Und ich kenne auch keine, mich zumindest interessierenden Schriftstellerinnen und Schriftsteller, besonders auch in Österreich, die das nicht getan hätten. Unglaublich viele davon, von der Elfriede Jelinek bis über Thomas Bernhard und so weiter, haben sich doch auch wesentlich mit Musik zum Beispiel beschäftigt. Nicht? Das kommt auch in ihren Werken vor, ist integriert. Und das Theater ist nahe natürlich. Die Filme sind heutzutage sowieso eigentlich die Helfershelfer, sag ich mal, für die Literatur. Viele Jugendliche erfahren eigentlich Literatur oft einmal über Filme. Und auch da ist ein reiches Betätigungsfeld. Also ich glaube, es geht nicht anders, als sich mit allen Künsten irgendwie zu beschäftigen. Das muss nicht in gleicher Intensität natürlich erfolgen. Bei mir hat sich's immer weiter erweitert. Ich war ja auch an der Universität für angewandte Kunst und da kam natürlich auch die bildende Kunst und so weiter wesentlich herein als Begleiter und als Schwesterkunst sozusagen, auch zur Literatur.
Dieses vorliegende Buch, das jetzt erscheint, ist das mehr ein Erzählband oder ein Roman?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist beides zugleich. Es will so sein, dass die meisten dieser Erzählungen, die ja auch von verschiedenen Erzählerinnen oder Erzählern nahegebracht werden, sind schon weitgehend so, dass sie für sich allein gelten können. Das war mir zum Teil aus verschiedenen Gründen ein Anliegen. Erstens einmal, weil das Wunderbare ist natürlich der Perspektivwechsel, keine Frage, dass das ja sehr unterschiedliche Schichten, Geschlechter, Altersstufen, auch verschiedene Kulturen sind oder Subkulturen innerhalb einer Kultur, nämlich sehr viel eben mit Bulgarien zu tun. Aber dass es dann auch noch die Möglichkeit hat, vielleicht habe ich doch ein bisschen auch so geschielt, ob Jugendliche, obwohl die Thematik vielleicht für Jugendliche, vielleicht für etwas Ältere schon, nicht ganz die richtige ist, auch in sich oder für sich gelesen werden kann. Trotzdem, ich glaube, man wird sehr schnell merken, dass das Ganze natürlich ein Roman ist und dass die Hauptfigur, eine weibliche Hauptfigur, die zwischen den Welten steht, zwischen den kulturellen Welten steht, die Nadezhda, natürlich das Zentrum bildet und sich auch die Figuren, die einzelnen Erzählerinnen, Figuren dann auch immer wieder ergänzen zu einem großen Ganzen natürlich. Und das ist, glaube ich, dann auch das Spannende. Punkt, wenn man das dann erkennt, wie diese Geschichten miteinander, obwohl sie scheinbar jede für sich steht und es scheinbar die private Auseinandersetzung ist dieser einzelnen Figuren mit Nadezhda, fast immer mit Nadezhda, das ergibt, glaube ich, dann dieses große Mosaik, das dann doch eindeutig ein Roman ist.
Diese Nadezhda begibt sich auf die Spuren ihrer Familie und gleichzeitig ist das so etwas wie ein Entwicklungsroman, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, vielleicht ein Entwicklungsroman, nicht so, wie wir das vielleicht von Wilhelm Meister oder so kennen, dass es ganz früh anfängt, diese Entwicklung. Es ist eine Entwicklung, die nicht über Jahrzehnte geht, sondern in viel kürzerer Zeit sich abspielt. Aber tatsächlich ist es so etwas wie eine innere Suche. Die Nadezhda sucht vielleicht auch über ihre Familie. Ich möchte es nicht zu sehr nur an die Familie binden, aber es hat gewissermaßen damit zu tun. Und ist auch mit Zufall verbunden. Es ist nicht so, dass sie prinzipiell sich auf den Weg macht, um ihre Familie zu suchen. Aber es passiert ja eben, dieser Nadezhda. Und wie das so passiert, vielleicht auch auf seltsame Hoppalas, würde man vielleicht sagen, erotische Hoppalas, kommt sie doch, glaube ich, von Schritt zu Schritt weiter. Und wenn man diesen Weg nachvollzieht, lernt man, erstens einmal, glaube ich, sehr die Nadezhda kennen, aber nicht nur. Man lernt auch ein Land kennen, das fast niemand kennt bei uns, nämlich Bulgarien. Aber nicht nur Bulgarien, sondern auch die Auseinandersetzung der westlichen Welt, auch des österreichischen mit dem Osten, das ja viel mit unserer Geschichte auch zu tun hat, nicht mit Bulgarien allein, aber der Balkan an sich hat natürlich viel mit unserer Geschichte zu tun und uns insgesamt doch vielleicht allen helfen kann, uns einmal ein bisschen offener zu bewegen, geistig und geografisch.
Sie beziehen sich in diesem Text auch immer wieder auf Rilke?
Ja, Rilke ist gewissermaßen das Evangelium dieser Nadezhda. Und im spezifischen Fall sind es die Sonette an Orpheus, vielleicht gerade ein Gedichtband, der nicht vielen Leuten so zugänglich sein mag. Es ist ein sehr schwieriger Gedichtband, der Rilke selbst irgendwie passiert ist. Und der aber natürlich dann erstens dieses große Thema aufgreift, diesen orphischen Gedanken, diesen Verwandlungsgedanken, diesen Wiedergeburtsgedanken und sich damit ja mit vielen anderen Philosophien und Religionen verbindet und mit dem sozusagen im Tornister macht sie sich auf den Weg und hinterlässt ihre Spuren in der Menschheit, immer nur so mit einzelnen Versen, die gerade herausgelöst manchmal sogar eine ganz andere Wirkung natürlich entfalten können und die einen verblüffen, die anderen aber auch verwandeln. Und das ist, glaube ich, das. Nadezhda ist ein bisschen auch für manche dieser Figuren, die über sie erzählen, eine Zaubererin, würde ich jetzt einmal sagen, ja, die ihnen weiterhilft.
Viele dieser Verwandlungen passieren über die Erotik, über die Sinnlichkeit. Welchen Stellenwert hat das für Sie?
Ja, das ist, glaube ich, auch die Welt, die man mitdenken muss, wenn man an Griechenland, aber nicht nur an Griechenland, sondern vor allem an das Thrakerland denkt. Die meisten denken ja bei dem Orpheus-Kult an Griechenland. Tatsächlich ist er aber im heutigen Bulgarien geboren worden, dieser Orpheus. Und das ist übrigens gerade jetzt so, dass seit der Jahrtausendwende unglaublich viele Entdeckungen gemacht wurden in Bulgarien, die die westliche Öffentlichkeit nicht sehr wahrgenommen hat. Unter anderem ist eines der größten Orakelgebiete, nämlich Berberikon, ausgegraben worden, das neben Delphi, das kennt fast jeder, Delphi, das große Apoll-Orakel in Griechenland, das große Dionysos-Orakel ist. Und Dionysos und Orpheus, aber auch Apoll übrigens, spielen ja die Hauptrolle eben in dieser orphischen Welt. Und sowohl Dionysos eben und Orpheus sind ja dort zu Hause. Und das Dionysische, wie wir es auch schon, weiß Gott, bei Nietzsche oder so kennen, nicht im Vergleich mit Apoll, ist ja sehr mit der Sinnlichkeit verbunden. Mit jeder Art von Sinnlichkeit übrigens, natürlich nicht nur mit dem Wein, der Rausch an sich, wie ihn ja auch schon Nietzsche so schön beschreibt, der Rausch aber natürlich auch als Liebesrausch, keine Frage. Und dieser Punkt ist ein wichtiger Durchgangsposten auf Nadezhdas Weg. Wo sie am Schluss dann landen, möchte ich nicht verraten. Das ist vielleicht dann doch noch etwas verblüffend. Aber der Weg geht über Dionysos.
Ilja Dürhammers Roman in Kurznovellen und Orpheus schweigt erscheint im April bei Lex List. Einen Vorgeschmack bietet Ö1 am 12. Februar. Da ist ein Ausschnitt in der Sendung Beispiele ab 11.40 Uhr zu hören.